Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedick und heute präsentieren wir euch eine ganz besondere Podcast-Folge. Denn im Rahmen der sogenannten Abende der Archäologie hat Professor Dr. Steffen Patzold am vergangenen Donnerstag einen Vortrag im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg in Konstanz gehalten. Und dieser Vortrag stand unter dem Titel »Ein Mönch als Fälscher, die Gründungsurkunden der Reichenau und die Geschichte des Klosters im 12. Jahrhundert«. Es soll also ganz grundlegend um die sehr prominente Reichenauer Fälscherwerkstatt gehen, in der offenkundig einige Urkunden gefälscht wurden. Und Steffen Patzold ordnet das mal für uns in den größeren historischen Kontext ein, was es damit auf sich hat, warum die Mönche überhaupt fälschen mussten oder es glaubten zu müssen. Und hatte einige sehr interessante Geschichten und Erkenntnisse aufzuzeigen, die er im folgenden Vortrag präsentiert. Ich möchte euch aber natürlich Professor Steffen Patzold an dieser Stelle auch noch kurz vorstellen. Er hat Geschichte, Kunstgeschichte und Journalistik an der Universität in Hamburg studiert und die Klöster begleiten ihn eigentlich schon so sein ganzes akademisches Leben, denn er hat bereits seine Magisterarbeit zu Konflikten in frühmittelalterlichen Klöstern geschrieben, hat das in einer Dissertationsarbeit auch weiter ausgebaut, indem er chronologisch den nächsten Schritt gegangen ist, es ausgebaut hat und dann sich Konflikte in Klöstern der Ottonen- und Salierzeit genauer angeschaut hat. Und seit 2007 ist er als Professor für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften an der Universität Tübingen tätig. Und damit darf ich an dieser Stelle das Wort an Steffen Patzold übergeben gewissermaßen. Den Fragenteil im Anschluss haben wir auch aufgezeichnet. Da werdet ihr euch dann wundern, warum ich die ganze Zeit die Fragen stelle, aber aufgrund der Live-Situation und der Tatsache, dass wir nur ein Mikrofon eingesetzt haben, sind die Fragenstellenden nicht so sonderlich gut zu hören. Ich habe dann kurzerhand die Fragen einfach nochmal neu eingesprochen, aber ich fand es sehr interessant, auch diesen Teil des Vortrags mitzunehmen und wollte euch den auf jeden Fall an dieser Stelle auch mitgeben. Diese Live-Situation führt aber auch an der einen oder anderen Stelle des Vortrags zu gewissen Audio-Artefakten, die aber, ich denke, nicht weiter stören. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Reichenauer Fälscherwerkstatt.
Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich einmal, dass ich hier bin, aber ich freue auch mich, dass ich Ihnen heute Abend das Kloster Reichenau einmal nicht als Ort des Gebets und der Frömmigkeit vorstellen darf, sondern als einen Ort von Täuschung, Lügen und Betrug. Mein Held des Abends heißt Ulrich von Dapfen. Seine Familie kam wahrscheinlich aus dem Lautertal und schon sein Onkel war Mönch gewesen, dann sogar Abt auf der Reichenau und er hieß sogar gleich Ulrich von Dapfen. Der Neffe, also mein Held, kam etwas später als Mönch auf die Klosterinsel. Er wirkte in den Jahren um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Das ist der Zeitraum, in dem wir uns bewegen. Er war auf der Reichenau nicht nur Mönch, sondern auch Lehrer, Schreiber und Archivar. Und bald nach der Mitte der 1160er Jahre verschwindet er aus unserer Überlieferung. Als Archivar war Ulrich zuständig für die Sammlung und Bewahrung der Urkunden, die das Kloster von Königen, Kaisern, Päpsten und etlichen anderen Schenkern und Gönnern erhalten hatte. Und Ulrich hat sein Amt sehr gewissenhaft ausgeführt. Er hat Wissen angesammelt und er hat es fleißig dazu genutzt, um Dokumente zu fälschen. Und genau diese Fälschungsaktion will ich Ihnen heute Abend ein bisschen näher vorstellen. Urkunden waren, das müssen wir uns erstmal klar machen, für ein Kloster wichtig. Das sind auf den ersten Blick Blätter aus Pergament, also aus Tierhaut. Aber auf diesen Häuten wurden die Verleihung von Rechten und Eigentum festgehalten. Urkunden definierten also zum Beispiel das Verhältnis, in dem ein Kloster zum Herrscher stand. Welche Pflichten, welche Rechte hatte es ihm gegenüber? Durfte die Gemeinschaft den Abt selbst wählen? Stand man unter dem Schutz des Königs? Welche Zugriffsrechte hatten königliche Amtsträger auf dem Land des Klosters? Urkunden definierten auch, in welchem Verhältnis ein Kloster zum Bischof stand oder auch zum Papst. Und sie definierten, über welche Liegenschaften ein Kloster verfügte und welche Rechte es dort jeweils hatte, also zum Beispiel, welche Abgaben und Dienstleistungen ihm zustanden. Sie müssen sich klar machen, es gab kein Grundbuchamt. Wenn Sie Land Ihr eigen nannten, dann war Ihr einziger Rechtstitel eine solche Tierhaut, ein Stück Pergament mit Text drauf. Es war also ziemlich wichtig, dieses Stück Pergament sorgfältig aufzubewahren. Und Ulrich von Dapfen hatte deshalb als Archivar des Klosters eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es ging nicht in erster Linie um Geschichte und historische Erinnerung, also das, was wir vielleicht heute mit einem Archiv erst einmal verbinden. Aus diesen Urkunden ergaben sich alle Rechte und aller Besitz, den die Reichenau seit ihrer Gründung in den 720er Jahren angesammelt hatte. Sie dürfen sich in dem Archiv, über das Ulrich wachte, viele hunderte Urkunden vorstellen. Besonders kostbare von Herrschern und Päpsten, aber daneben auch von Bischöfen, Äbten, Magnaten bis hinab zu kleinen Grundbesitzern aller Art. Sie alle hatten im Laufe der Jahrhunderte der Reichenau Rechte und Güter übertragen. Nicht nur, aber wesentlich, weil sie davon überzeugt waren, dass das Gebet der Mönche ihrem Seelenheil förderlich sein werde. Dieser große Schatz, das sind keine Reichenauer Urkunden, die sind alle von St. Gallen. Dieser große Schatz ist heute bis auf einige kümmerliche Reste verloren. Eine Aufstellung aus dem Jahr 2010 listet bis zum Ende des 12. Jahrhunderts 95 Herrscherurkunden und 28 Papsturkunden auf. Von anderen Ausstellern haben wir für die Reichenau fast nichts. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlecht, aber Sie müssen es vergleichen, zum Beispiel mit dem Kloster Lorsch. Da haben wir mehr als 2000 Urkunden. Oder mit St. Gallen, für das wir mehr als 700 Urkunden im Original überliefert haben. Wir können dort ziemlich sicher die Gesamtzahl in einer Größenordnung wie bei Lorsch rekonstruieren. Das heißt, was wir für die Reichenau noch haben, sind kümmerliche 5-10% vielleicht. Und es ist noch viel dramatischer, denn das, was wir an Urkunden haben, sind nicht durchweg, aber doch zu einem erklecklichen Teil Fälschungen. Und Ulrich von Dapfen, der Reichenauer Archivar, war einer derjenigen, die ziemlich fleißig solche falschen Urkunden produziert haben. Und zu seinen Kunstwerken gehören auch die sogenannten Gründungsurkunden der Reichenau, die Sie hier in der Ausstellung sehen können, gefälscht auf den Namen Karl Martells, also des Großvaters Karls des Großen. Wir feiern das 1300. Jubiläum der Reichenau und deswegen will ich Ihnen natürlich auch diese Gründungsurkunden heute Abend noch näher vorstellen. Aber damit Sie verstehen, mit was wir es da zu tun haben, muss ich Ihnen erst einmal den fleißigen Fälscher Ulrich und sein erstaunliches Werk ein bisschen näher bringen. Und ich warne Sie, wir gehen jetzt gemeinsam in ein Dickicht. Wir bekommen es sozusagen mit mittelalterlichen Deepfakes zu tun, aber ich will versuchen, ein paar Schneisen zu schlagen und ich hoffe inständig, Sie können mir bei den vielen Zeitschichten, mit denen wir es zu tun bekommen, folgen. Ich beginne einfach, nämlich hiermit. Das ist eine Urkunde, die heute im Generallandesarchiv in Karlsruhe liegt. Urkunde ist von Kaiser Heinrich II. Ausgestellt und sie ist datiert auf den 29. August des Jahres 1016. Und wenn wir den lateinischen Text lesen, dann erfahren wir von einem Rechtsstreit vom Anfang des 11. Jahrhunderts. Der Abt Bern von der Reichenau und ein gewisser Graf Gottfried hatten Streit um Güter, die, so heißt es schon, Karl der Große dem Kloster übertragen habe. Der Graf, hören wir weiter, habe diese Güter der monastischen Gemeinschaft, ich zitiere, weggenommen und entfremdet. Wir hören außerdem im Detail, um welche Güter es geht, nämlich um den Ort Rörnang. Und ich glaube, Sie können das lesen. Wir sind also hier. Schon Karl der Große, so sagt die Urkunde, hatte den Reichenauer Mönchen diesen Ort geschenkt, und zwar zu zwei ganz bestimmten Zwecken. Zum einen sollten von diesem Ort die Walker, Schneider, Pelzmacher und weiteren Handwerker auf der Reichenau mit Lebensmitteln versorgt werden, während sie ihrerseits die Kleidung für die Mönche herstellten, also sich nicht selbst versorgen konnten. Und zum anderen hatte Karl ausdrücklich auch denjenigen Teil des Waldes bei Rörnang übereignet, der vorher 5 von Karls Fischern gehört hatte. Und wir hören auch deren Namen. Die heißen Atzo, Waring, Giselhard, Eppo und Alberich. Karl habe dieses Waldstück den Reichenauern übereignet, und ich zitiere, damit sie, falls einer von den Mönchen, was häufig passiert, einmal Fieber hat oder an anderen Krankheiten erkrankt, in dem Wald Holz fällen, damit sie sich durch Bäder wieder aufwärmen. Diese Güter, Rörnang und der Wald für die warmen Bäder der Mönche, sind nun also im 11. Jahrhundert von Graf Gottfried entfremdet worden. Der Abt Bern hat dagegen geklagt und Heinrich II. Entscheidet den Rechtsstreit zwischen Kloster und Graf zugunsten der Reichenau. Mehr noch, der Kaiser fühlt sich in seiner Urkunde zu einer strengen Ermahnung veranlasst. Rörnang, mitsamt seinen Abgaben und Diensten für die Reichenauer Mönche, soll auf immer und ewig dem Kloster gehören und niemand dürfe das jemals anfechten. Also Sie sehen, wir haben so eine Art Heizungsgesetz Heinrichs II. Vor uns für die Reichenau. Die Mönche sollen aus Rörnang Holz bekommen, damit sie ihr Badehaus, die Lavatoria Domus, heizen und warme Bäder haben können. Das Problem ist nur, das ganze Stück ist eine Fälschung. Und ich will Ihnen erklären, woran man das erkennt. Ihr erster Blick sollte dem Siegel gelten. Das ist unten angebracht. Und wir können es vergleichen mit Siegeln auf echten Urkunden Heinrichs II. Normalerweise müsste Heinrich II. Frontal thronen. So sehen seine Siegel aus. Aber das tut er nicht. Tatsächlich ist das nämlich gar kein Siegel Heinrichs II., sondern eines Heinrichs I. Und ich hoffe, Sie können das vergleichen. Heinrich I. regierte allerdings nicht im frühen 11. Jahrhundert, sondern knapp 100 Jahre früher, nämlich von 919 bis 936. Das Siegel ist nun aber noch so auf dem Pergament befestigt, wie wir das erwarten würden. Da sieht man keinerlei Manipulation. Außerdem steht daneben das, was in der Forschung immer als Bienenkorb bezeichnet wird. Das ist das sogenannte Rekognitionszeichen. Dieses Zeichen wurde am Hof des Königs von demjenigen angebracht, der die Urkunde auf ihre Korrektheit geprüft hat. Aber auch dieses Zeichen gehört nicht in die Zeit Heinrichs II., sondern in diejenige Heinrichs I. Und wenn wir noch ein bisschen genauer hinschauen, und ich gebe zu, das sieht man so nicht gut, aber vielleicht hilft das ein bisschen, dann sehen Sie, dass weite Teile dieses Pergamentblatts radiert sind. Das heißt, da hat mal anderer Text gestanden, aber jemand hat diesen Text abgeschabt. Pergament ist ziemlich dick und robust. Sie können also eine Schicht abkratzen und den Rest wiederverwenden. Das Problem ist nur, dass die Oberfläche danach nicht mehr so schön glatt ist. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Und man hat deshalb an manchen Stellen Schwierigkeiten mit der Tinte, die ziemlich leicht verlaufen kann. Ein bisschen ist das so, als ob Sie auf Löschpapier schreiben würden. Und tatsächlich sehen Sie, dass das auch hier passiert ist. Und schließlich sehen Sie auch noch, dass die Schrift gegen Ende hin auf der Urkunde immer gedrängter wird. Der Platz oberhalb des Siegels passte also nicht so richtig zur Länge des Urkundentextes. Das ist insofern wichtig, als das normalerweise gar nicht passieren kann, weil das Siegel erst dann auf die Urkunde angebracht wird, wenn der gesamte Text bereits steht. Hier ist das offenkundig andersherum gewesen. Das Siegel war zuerst da, der Text wird so hingequetscht, dass er irgendwie noch hinpasst. Was ist also passiert? Jemand hat eine echte Urkunde Heinrichs I. zur Hand genommen. Er hat sie komplett radiert, also den ganzen alten Text abgeschabt. Er hat das Siegel und das Rekognitionszeichen beibehalten. Und er hat dann seinen neuen Text eingetragen und so getan, als handele es sich um eine Urkunde Heinrichs II. Das ist eine Fälschung. Und ich könnte das noch ein bisschen weiter treiben. Schauen Sie auf das Wort Piissimi. Da sehen Sie etwas, was es im frühen 11. Jahrhundert noch nicht gab, nämlich I-Punkte über den beiden Is. Wichtiger als solche Details ist noch etwas anderes für uns. Der Fälscher hatte nicht nur Zugriff auf die Urkunde Heinrichs I., die er ausradiert hat. Er hatte auch Zugriff auf eine Urkunde Heinrichs II. Für die Reichenau, deren Text wir heute noch zumindest aus einer Abschrift aus dem 16. Jahrhundert kennen. Und die ist am selben Ort und am selben Tag ausgestellt worden. Wir wissen das deswegen, weil der Fälscher aus dieser echten Urkunde Heinrichs II. Eine Reihe von formelhaften Bestandteilen abgekupfert hat, die eine solche Königsurkunde normalerweise kennzeichnen. Sie müssen das Formular kennen, wenn Sie so etwas nachmachen wollen, und dafür hatte er eine echte Urkunde zur Hand. Da hatte also jemand soliden Zugriff auf das Archiv der Reichenau und Sie sehen, wie er mit dem Material des Archivs arbeitet. Der Fälscher, Ulrich von Dapfen, kann es sich leisten, eine echte Urkunde Heinrichs des Ersten zu zerstören. Und er hat eine zweite Urkunde Heinrichs des Zweiten als Vorlage, um seiner Fälschung die Aura von Authentizität zu verleihen. Sie sehen aber auch schon in diesem Stück, worin die Herausforderung besteht, wenn ein altes Kloster wie die Reichenau einen solchen Rechtstitel fälschen will. Das ist ein bisschen so, als ob Sie versuchen, ein Bild eines bekannten Malers zu fälschen. Wenn Sie einen Cézanne fälschen wollen, dann müssen Sie nicht nur das Bild malen. Sie müssen eine ganze Geschichte um das Bild herum erfinden. Sie müssen plausibel machen, dass es schon in der Vergangenheit existiert hat. Das heißt, am besten fälschen Sie gleich noch ein paar Fotos, die zeigen, wo es um 1915, um 1940 herum gehangen hat. Und dann vielleicht noch einen Brief, der das Bild zum Jahr 1953 erwähnt und so weiter. Ein Stück Land, das einem Kloster wie der Reichenau über mehr als 300 Jahre gehört haben soll, muss ihm irgendwann urkundlich übereignet worden sein. Und es müsste auch danach immer mal wieder in Urkunden des Klosters in irgendeiner Form erwähnt worden sein, in Besitzstreitigkeiten, wie in unserem Fake von 1016, oder schlicht in immer neuen Bestätigungen klösterlicher Rechte und Güter, die wir typischerweise in solchen alten Klöstern in einer langen Reihe von Herrscherurkunden überliefert haben. Das heißt, wenn Ulrich Holz aus Röhrnern haben wollte, um warm zu baden, dann reichte diese eine Urkunde dummerweise nicht aus. Er brauchte ein ganzes Bündel miteinander verwobener Fälschungen, die allesamt in der einen oder anderen Form auf Röhrnang, das Holz und die warmen Bäder für alte und kranke Mönche zu sprechen kamen. Ulrich war Archivar, er wusste, wie so etwas aussieht, und er hat sich in der Tat fleißig ans Werk gemacht. Sie haben schon gesehen, in der Urkunde, die er auf Heinrich II. Gefälscht hat, hat Ulrich Karl den Großen als denjenigen genannt, der Röhrnang den Reichenauer Brüdern übereignet habe. Das ist immer gut. Karl der Große galt auch schon im Mittelalter als einer der wichtigsten Herrscher schlechthin. Wenn man Eigentum behaupten will, sollte man einen Titel von Karl dem Großen in der Hand haben. Und Ulrich hat ein solches Stück produziert. Hier ist es. Er hat eine echte Urkunde nicht Karls des Großen, sondern Karls des Dritten genommen. Wieder musste er Platz schaffen, er hat also den Text wieder abgeschabt, die Bulle Karls des Dritten hat er wiederverwendet, die Weise, wie er es angebracht hat, stimmt allerdings nicht, die ist aus dem 12. Jahrhundert. Stehen gelassen hat er größere Teile der Zeile am Ende der Urkunde, mit der Karl der Dritte das Dokument datiert hatte. Das ist insofern hilfreich, weil wir deshalb noch erschließen können, dass Karls des Dritten echte Urkunde wahrscheinlich am 17. November 887 ausgestellt worden war. Ich arbeite viel über das 9. Jahrhundert, meine Damen und Herren, mir blutet ein bisschen das Herz. Das wäre wahrscheinlich die letzte Urkunde Karls des Dritten, die wir vor seiner Absetzung noch hätten. Das wäre politisch wichtig. Ulrich hat sie abgeschabt. Ulrichs neuer Text, den er Karl dem Großen unterschob, bietet uns wieder die gleiche Geschichte, die Sie schon kennen. Karl übereignet den Reichenauer Mönchen Röhrnang für die Versorgung der Handwerker, die die Kleidung herstellen. Er übereignet den Wald, der bisher den Fischern Azzo, Waring, Giselhard, Eppo und Alberich gehört hat. Und der Wald dient der Versorgung des Badehauses der Brüder, wenn sie krank sind und warmer Bäder bedürfen. Immerhin wird hier noch ein weiteres, nicht unwichtiges Detail geregelt, das Ulrich in der Fälschung auf Heinrich II. Noch nicht erwähnt hat. Irgendwie musste das Holz ja aus Röhrnang zur Reichenau und zum Badehaus kommen. Also ließ Ulrich den großen Karl auch dieses Problem rege. Die Leute in Röhrnang mussten zweimal die Woche eine Wagenladung gehacktes Holz bis zum Ufer des Sees bringen, ich nehme einmal an Richtung Radolfzell. Bis dahin sollten ihnen dann die Walker von der Insel mit einem Boot entgegenkommen und das Holz zur Insel und schließlich zum Badehaus bringen. Es war an alles gedacht. Die Urkunde zeigt uns, glaube ich, außerdem noch so etwas wie eine Leseerfahrung des Reichenauer Archivars. Im Mittelalter wurde nämlich ziemlich häufig nicht gleich ein ganzer Ort wie Röhrnang vollständig vergeben. Es wurden oft einzelne Höfe von einer solchen Schenkung ausgenommen. Und Ulrich hat nun auch seinen Karl für den Ort Röhrnang eine Hofstelle ausnehmen lassen. Karl schenkte die Villa Röhrnang, mit Ausnahme desjenigen Hofes, den er seinem Jäger namens Wenhard übertragen hatte. Vielleicht hat Ulrich im Reichenauer Archiv in einer echten Urkunde genau einen solchen Rückbehalt für einen Jäger namens Wenhard gefunden und hier eingebaut. Aber wir können uns auch vorstellen, dass Ulrich diese kleine Geschichte schlicht erfunden hat. Sie verleiht der Fälschung sozusagen Farbe. Ein bisschen Human Touch. Ein bisschen dumm ist nur, dass der Buchstabe W zur Zeit Karls des Großen noch gar nicht existierte. Aber die Geschichte leistete dafür noch etwas anderes. Sie gab Ulrich einen ganz wunderbaren Anknüpfungspunkt, um gleich noch eine weitere falsche Herrscherurkunde zu fabrizieren, die auch wieder belegte, dass Rörnang und das Holz dort für die Brüder zur Verfügung zu stehen hatten. Und diese falsche Urkunde liegt heute im Archiv in Donaueschingen. Ich habe leider keine Abbildung davon. Sie ist auf den Namen Arnulfs fabriziert und sie trägt das Datum des 27. April 896. Und auch hier wieder hat Ulrich eine echte Urkunde abgeschabt, diesmal tatsächlich eine Arnulfs, hat das Siegel, Rekognitionszeichen und die Datierungszeile stehen lassen. In dieser Urkunde begegnet uns nun ein gewisser Hugbert. Und dieser Hugbert entpuppt sich als Nachfahre des Jägers Karls des Großen. Hugbert übereignet jetzt genau die Hofstelle, die der Jäger Wenhard vor dem von Karl bekommen hat, auch noch den Reichenauer Mönchen und ja, sie ahnen es, damit sie Holz für das Beheizen ihres Bades haben. Und ich sehe Ulrich fast so ein bisschen lächeln über seinen hübschen Einfall, denn er lässt seinen Hugbert außerdem auch noch die Bedingung aushandeln, dass sich die Reichenauer Mönche als Gegenleistung um ihn kümmern müssen und auch er in ihrem Badehaus bedient wird, also auch in den Genuss heißer Bäder kommt. Also wieder ein bisschen Abwechslung, Glaubwürdigkeit jenseits von einer bloßen trockenen Serie immer gleicher königlicher Bestätigungsurkunden. Es hat schon Fantasie. Und in dieselbe Richtung weist schließlich auch noch dieses Stück hier, das ich wirklich charmant finde. Das war mal eine echte Urkunde Ottos des Dritten für die Reichenau. Auch sie ist wieder Ulrichs Messer zum Opfer gefallen. Auch hier hat er nichts als das Siegel stehen lassen. Statt eine typische Herrscherurkunde zu erfinden, hat er sich diesmal aber etwas Besonderes einfallen lassen. Und wenn Sie Fälscher sind, gehört da ja auch ein bisschen Mut dazu, wenn Sie etwas machen, was ungewöhnlich ist. Das ist eine Art Mahnschreiben Kaiser Ottos des Dritten an den Abt der Reichenau, Alawich, datiert auf den 22. April 998. Als Archivar kannte Ulrich eine andere Urkunde, die Otto der Dritte für Abt Alawich II. Von der Reichenau ausgestellt hat. Die haben wir auch noch. Darin bestätigte der Kaiser dem Abt die Vorrechte, die ihm der Papst Gregor der Fünfte verliehen hatte. Und zwar auf Ottos eigene Fürsprache hin. Der Abt sollte die Weihe vom Papst erhalten, also nicht vom Diözesanbischof hier in Konstanz. Und er sollte die Dalmatik und die Sandalen bei der Messfeier tragen dürfen. Das ist ein Privileg. Dieses echte kaiserliche Privileg datiert wiederum vom 22. April 998. Ulrich hat sich inspirieren lassen. Er ließ Otto am selben Tag auch noch diesen Mahnbrief an Alawich schreiben. Und der beginnt mit den Worten: Erinnere dich, Alawich, ehrwürdiger Abt der Reichenau, und habe es immer vor Augen, wie gütig und väterlich du von dem höchsten Pontifex Gregor durch unsere Intervention mit der Dalmatik und den Sandalen geehrt worden bist, mit apostolischer Weihe geweiht, mit einem Privileg beschenkt. Aber, so Otto weiter, Alawich solle doch bitte auch der Mahnung Gregors eingedenk sein. Gregor zufolge gab es nämlich Mönche, die zwar erst einmal vorbildlich lebten, aber nur, bis sie zu einem höheren Grad erhoben wurden. Dann wurden sie schlecht und richteten ihre eigene Herde zugrunde. Alawich solle nun also nach Empfang der Ehre nur nicht hochmütig werden, schreibt der Kaiser. Stattdessen solle er seiner Herde durch seine Lehre und sein gelebtes Vorbild ein Beispiel geben. Vor allem, so sagt der falsche Otto wörtlich, vor allem biete ihnen zur rechten Zeit, den Mönchen, alles, was notwendig ist an Nahrung und Kleidung und nehme ihnen ganz und gar jeden Anlass zu vagieren und wegzulaufen und zu murren. Sie sollen in einem einzigen Haus schlafen, zu einem angemessenen Zeitpunkt gemeinsam speisen und gemeinsam sich rasieren. Und dann kommt das, was Sie schon erwarten, meine Damen und Herren. Gegenüber den kranken Brüdern aber ist sehr viel Sorgfalt zu erwarten, weil ihnen in ihren Bedürfnissen die wahre Liebe Christi zu erweisen ist. Keinerlei Sparsamkeit, keinerlei Knauserigkeit oder Mangel sollen irgendwie bei der Ernährung der Brüder in Betracht gezogen werden und auch bei den Bädern sollen sie, so wie es Karl für sie eingerichtet hat, von ihrem Wald versorgt werden, damit sie umso schneller gesund werden. Also Ulrich mochte offenkundig diese warmen Bäder. Seinen falschen Otto ließ er deshalb auch gleich noch mit dem Hinweis enden, dass er diese Mahnungen für Alawich und seine Nachfolger habe niederschreiben lassen. Und wie wichtig ihm die Sache war, sieht man auch daran, dass er noch eine weitere Bestätigungsurkunde schuf, diesmal eine, die er Karl dem Dritten unterschob. Dafür benutzte er eine Urkunde Ludwigs des Deutschen, wahrscheinlich aus dem Jahr 844. Verfahren kennen Sie schon, Abschaben, Siegel und Rekognitionszeichen beibehalten, neuer Text drauf. Mit Blick auf den Inhalt bekommen wir auch hier erst einmal das Programm, das Sie ebenfalls schon können. Also Karl der Große, Röhrnang, Versorgung der Leute, Brennholz fürs Bad, Transportdienste, damit es von Röhrnang zur Reichenauer Badestube kommt. Um die Urkunde zu motivieren, hält in diesem Falle der Bischof Ludwart von Vercelli bei Karl dem Dritten Fürsprache, dass die Reichenauer den Ort, der ihnen zwischenzeitlich von Graf Ulrich entfremdet worden sei, also Röhrnang, wieder zurückerhalten. Und Karl der Dritte bestätigt das natürlich alles. Diese Urkunde ist aber nun noch in zweierlei anderer Hinsicht interessant, meine ich, hoffe ich. Zum einen sehen Sie, dass hier rechts, Entschuldigung, da ist Röhrnang, dass hier rechts neben dem Siegel der Text fortgesetzt wird. Die Schreibrichtung, ich hoffe, das kann man sehen, ist ein klein wenig schräg, nach rechts unten gekippt. Der Text ist außerdem ein bisschen regelmäßiger geschrieben, meine ich, als im eigentlichen Kontext der Urkunde. Wenn Sie viele Urkunden gesehen haben, dann wissen Sie, an diese Stelle gehört eigentlich kein Text. Das ist normalerweise frei. Auch sprachlich gehört der Teil da nicht hin. An sich dürfte nach dem Siegelbefehl, der endet in der ersten Zeile von diesem roten Kasten, nach dem Siegelbefehl gar nichts mehr folgen. Aber da steht noch ein ganzer Absatz. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ulrich ihn im Zuge der Fälschung sozusagen nachträglich noch hinzugeschrieben hat, ein Planwechsel. Da steht, mit derjenigen Übereinkunft aber, das ist der etwas ungelenke Anschluss, dass die Übertragungen unseres Urgroßvaters, des großen erhabenen Kaisers Karl, bei denjenigen Werkstätten, denen er sie mit großzügiger Hand zugeteilt hat, unveränderlich bleiben und verbleiben. Wenn sie aber von irgendjemandem als Lehen vergeben oder eingetauscht und an andere Werkstätten übertragen werden, dann befehlen wir mit unserer königlichen Macht, dass sie an unseren Fiskus, woher sie ursprünglich übertragen worden sind, zurückfallen. Also, Ulrich fühlte, als er dieses Stück fabrizierte, noch eine weitere Gefahr für die Reichenauer Warmbadetage. Nicht eine von außen, sondern eine sozusagen aus dem Inneren des Klosters. Der Reichenauer Abt selbst konnte auf die Idee verfallen, Röhrnang und das Holz dort jemandem als Lehen zu vergeben und damit den Mönchen zu entziehen. Und er konnte auf die Idee verfallen, die Einkünfte nicht mehr denen zuzuweisen, die die Kleidung der Brüder produzierten, sondern irgendwelchen anderen Handwerkern des Klosters, etwa denen, die für den Abt wichtiger waren. Und ich kann nicht sagen, ob Ulrich diesen merkwürdigen Zusatz gleich von Anfang an mit auf das Pergament setzen wollte oder ob er ihn tatsächlich erst nachträglich ergänzt hat. In jedem Falle sehen Sie aber, dass er auf eine neue Art von Gefahrenlage reagiert, die er in den anderen Urkunden noch nicht im Blick hatte. Und zum anderen möchte ich Sie auf folgenden etwas kuriosen Befund hinweisen. Die letzte Zeile hier ist diejenige, in der in einer Urkunde üblicherweise die Informationen über Ort und Datum der Ausstellung stehen. Das ist auch hier so. Und wie bei einer Fälschung auf Karl den Dritten zu erwarten, passt das Datum 886. Es passt nicht zum echten Rekognitionszeichen und auch nicht zum Siegelfragment, die zu Ludwig dem Deutschen gehören, also dem Vater. Verwirrenderweise ist dies hier aber auch nicht die Schrift Ulrichs, die wir im Hauptteil der Urkunde und aus den anderen Stücken ja ziemlich gut kennen. Und ich hoffe, Sie können das ein klein bisschen vergleichen. Schauen Sie auf die E's und die A's. Tatsächlich entspricht die Schrift der Datierung dem, was wir von einem anderen Fälscher der Reichenau kennen. Der hört in der wissenschaftlichen Literatur, und das war die Stelle, wo mein Sohn gesagt hat, das kann nicht sein, auf den schönen Namen Popo C. Das ist kein richtiger Name. Es bedeutet, dass es sich um einen für uns anonymen Notar handelt, der unter dem Kanzler Popo am Königshof im frühen 10. Jahrhundert Urkunden produziert hat. Wir wissen, dass dieser Popo C. nach seiner Tätigkeit als Notar für den König auf der Reichenau gelebt hat. Und Sie ahnen es, auch Popo C. hat in seinem Inselkloster rüstig seine Expertise aus der königlichen Kanzlei eingebracht. Er hat im der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts im Kloster munter eine Reihe von Urkunden gefälscht. Und schauen Sie noch einmal ganz genau hin, und ich hoffe, man kann das auch auf der Folie erkennen, dann sehen Sie, dass die Buchstaben der Datumszeile in dunklerer Tinte nachgezogen worden sind. Das sieht man zum Beispiel gleich am Anfang beim D von Data. Man sieht es bei der römischen Zahl 16 ziemlich gut beim X. Wie so eine Schattenlinie sieht das aus. Sie sehen es auch bei der römischen Zahl DCCC, also 800. Das heißt, dies hier war ursprünglich eine Urkunde Ludwigs des Deutschen, die hat Popoce dann bis auf Siegel und Rekognitionszeichen beseitigt, um eine Urkunde Karls des Dritten von 886 zu fälschen. Und Ulrich wiederum hat dann im 12. Jahrhundert diese Fälschung nochmal ausradiert, nun aber Siegel, Rekognitionszeichen und die schon gefälschte Datierung stehen lassen und seinen eigenen Badehaustext Karl dem Dritten in den Mund geschoben. Sie sehen also zwei Reichenauer Fälscher über die Jahrhunderte miteinander im Gespräch. Und so hat diese Urkunde drei, vielleicht sogar vier historische Schichten. Das Original Ludwigs des Deutschen, Popoce, das, was Ulrich vielleicht in einer ersten Initiative geschrieben hat, und vielleicht den kleinen Nachtrag, der da so schräg abkippt. Sie haben nun fünf echte, alte Reichenauer Königsurkunden gesehen, allesamt von Ulrich verstümmelt, abgeschabt und in Fälschungen umgemodelt. Wenn Sie denken sollten, das war's, nein, ich muss Ihre Hoffnung enttäuschen, Ulrich war fleißig. Ulrich hat auch sonst sich um das leibliche Wohl seiner selbst und seiner Mitbrüder gekümmert. Einer der bekanntesten Äbte der Reichenau war zweifellos Walafrid Strabo. Er war einer der großen Intellektuellen, ein Dichter und Gelehrter des 9. Jahrhunderts, und so mag er aus Ulrichs Sicht als weiteres Opfer für eine Fälschung sich angeboten haben. Ulrich hat dafür gleich zwei Pergamentblätter aus seinem Archiv hergenommen, und Sie sehen, dass die mit so einem schmalen Pergamentstreifen aneinander genäht sind. Den Unterschied zwischen einer Abtsurkunde und einer Königsurkunde des 9. Jahrhunderts kannte Ulrich offenbar nicht. Jedenfalls verlieh er Walafrids Dokument kurzerhand das Aussehen einer Königsurkunde. Da ist ein Siegel drauf. Sie sehen diese Auszeichnungsschrift in der ersten Zeile. Sie sehen dieselbe Art von Schrift neben dem Siegel. Das ist typisch für eine Königsurkunde. Sie sehen hier im Übrigen auch sehr schön, wie Ulrich damit zu kämpfen hatte, dass das Pergament vom Abschaben rau war und Tinte schluckte. An ziemlich vielen Stellen ist ihm die Tinte arg verlaufen. In der Sache langte Ulrich ziemlich zu. Er ließ Walafrid eine lange Liste von Gütern und ihren Abgaben zusammenstellen, die der Kammer der Mönche zugutekommen sollten. Das heißt, die Abgaben, die er auflistete, sollten nicht für den Abt und seine Aufgaben im Königsdienst zur Verfügung stehen, sondern ganz unmittelbar für die Mönche und ihren Lebensunterhalt. Und als vorbildlicher Abt entschied Walafrid in dieser Urkunde das nicht allein, sondern gemeinsam mit den Seniores, den älteren Brüdern. Das heißt, für mehr als ein Dutzend Orte wird dann festgelegt, was sie zu geben haben. Und das Erste, woran Ulrich bei seiner Fälschung dachte, ist etwas, was gut in dieses Jahr passt, nämlich Hanf. Allerdings nicht zum Rauchen. Er will 10 Haspen, also 10 Garnwinden, an Hanf als Abgabe aus Königsbach. Aus Eitlingen soll dieselbe Menge kommen, aus Bierlingen und Empfingen 10 Scheffel Gemüse, 100 Käse, ein Ei, 4 Garnwinden Leinen, 5 Garnwinden Hanf, ein Fass Honig. Genauso aus Wehingen, da kommt aber noch eine kleine Pfanne dazu. In Deislingen zusätzlich zu Weihnachten 100 Schüsseln und eine große Schüssel, ein rundes Gefäß. An Maria Himmelfahrt 50 Schüsseln, ein rundes Gefäß. Zu Ostern wieder 100 Schüsseln und 50 Gefäße. Und so geht das ziemlich lange weiter. Riedlingen und Höchstädt sollten auch noch Salz und Fett liefern, außerdem Brote und Hafer. Und 4 Orte hatten je eine Kuh zu stellen, die im Garten der Brüder untergebracht werden sollten. Und immer wenn eine Kuh starb, sollte derselbe Ort Ersatz liefern, eine neue Kuh schicken. Und dann, in ganz liebevollem Detail, ließ Ulrich seinen Abt Walafrid den Fischfang für die Mönche im Bodensee und im Rhein regulieren. Und wichtig war ihm, dass die Fischer schon früh morgens fischen gehen, damit die Mönche dann mittags den Fisch auf dem Tisch haben. Immerhin sollten die Fischer aber einen Anspruch auf Frühstück haben. Es gab Brot und Wein, Wein aber nur dann, wenn genug da war, sonst mussten die Fischer sich mit Bier zufrieden geben. Und in ganz erstaunlichem Detail beschreibt Walafrid, wie die Fischer im Rhein die Flores Pistium fangen sollten, also die Blumen der Fische. Ich weiß selber nicht, was für eine Art das ist, aber sie muss wohl besonders gut geschmeckt haben. Ich hoffe, Sie haben ein halbwegs konkretes Bild von Ulrich von Dapfen, dem Reichenauer Mönch und Archivar. Sie sehen, wie sehr er auf das Wohl seiner selbst und seiner Reichenauer Mitbrüder bedacht war. Es war ihm ganz offenkundig darum zu tun, die Versorgung des Konvents mit Kleidung, Nahrung, Geschirr, Feuerholz für die Badestube sicherzustellen. Und Sie haben auch gesehen, er war bereit, dafür den Text seiner ganzen Reihe von Königsurkunden zu opfern, um ihr Pergament, ihr Rekognitionszeichen, ihre Siegel wiederzuverwenden. Ich höre jetzt auf, Ulrichs Fälschungen einzeln durchzugehen. Ich sage Ihnen nur, dass die Liste potenzieller Kandidaten noch deutlich länger ist. Wir haben allerdings die übrigen Stücke nicht mehr als Pseudo-Originale von Ulrichs Hand selber auf Pergament geschrieben, sondern nur abschriftlich überliefert. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger zu argumentieren. Diesen Teil erspare ich Ihnen. Nun ist es ziemlich leicht, sich aus der säkular aufgeklärten Distanz von 800 Jahren ein bisschen ironisch lustig zu machen. Da ist ein Mönch, der bemerkenswert wenig an klösterlicher Askese interessiert ist, aber dafür viel an sein leibliches Wohl denkt. Da ist der Klosterarchivar, der wertvolle Königsurkunden für sein geliebtes Badehaus verheizt. Da ist der Geistliche, der es mit der Wahrheit nicht allzu ernst nimmt und wenig Hemmungen hat, immer weiter zu lügen und zu betrügen. Und ich bekenne, ich bin schuldig, ich habe Ihnen diese Geschichte auch bisher in dieser Weise erzählt. Ich meine aber, wir dürfen da nicht stehen bleiben. Wir müssen fragen, was Ulrich denn zu diesen Fälschungen angetrieben haben könnte. Und tatsächlich, meine ich, haben Ulrichs Ziele einen größeren historischen Kontext und wir müssen ihn kennen, um seine Fälschungen einordnen zu können. Dabei scheinen mir vier Punkte wichtig. Zum einen, diese großen alten Reichsklöster wie die Reichenau, aber auch St. Gallen, Fulda, Lorsch hatten im 12. Jahrhundert ihre Hochzeit hinter sich. Die waren im 8., 9. Jahrhundert gegründet worden. Damals waren das herausragende Zentren des Heils. Damals hatten viele hunderte Leute diesen Klöstern Land geschenkt, damit sie von den Gebeten der Mönche profitierten. Aber im 12. Jahrhundert gab es neuere, aktuellere monastische Angebote. Allen voran die Zisterzienser, die sich damals sehr rasch in Europa ausbreiteten. Und im Vergleich dazu schienen diese alten Reichsklöster mit all ihrem Reichtum, ihrer Nähe zu Kaisern und Großen, ihren Verstrickungen in die Welt wenig heilig. Der zweite Punkt, die Äbte der Reichsklöster waren tatsächlich zu geistlichen Fürsten geworden. Sie hatten dem König Dienste zu leisten, sie mussten bei Hof erscheinen, den Hof auf seinen Reisen beherbergen, aber auch mit dem König auf Heerfahrt und Romzug gehen. Dazu war es notwendig, eigene bewaffnete Kontingente zu unterhalten und Krieg war schon immer teuer, meine Damen und Herren, auch damals. Das heißt, ein großer Teil des Klostergutes diente inzwischen gar nicht der Versorgung des Konvents, sondern diente dazu, den Abt in die Lage zu versetzen, seinen vielen Aufgaben als Fürst gerecht zu werden. Das hat auch Konflikte, Sie haben es angesprochen, innerhalb der Klöster angestoßen. Die Interessen sind klar, die Mönche wollten nicht, dass Klostergüter nur für die Repräsentation und die militärischen Aufgaben des Abtes benutzt werden, sondern auch für ihre Nahrung, ihre Kleidung und ihre Versorgung im Alltag. Eine dritte große Baustelle des 12. Jahrhunderts ist die Vogtei. Und die Geschichte der Vogtei ist nun ziemlich groß und kompliziert. Ich vereinfache sie dramatisch, aber ich hoffe, dass dadurch das Wesentliche deutlich wird. Das deutsche Wort Vogt leitet sich vom lateinischen Wort Advocatus her. Das steckt noch in unserem Advokaten, heißt wörtlich der Herbeigerufene. An sich sollte ein weltlicher Herr als Vogt bei Konflikten und Rechtsstreitigkeiten des Klosters mit anderen herbeigerufen werden und sollte dann die Interessen des Klosters vertreten und der Gemeinschaft rechtlich und militärisch Schutz und Beistand leisten. Tatsächlich sah dieser Schutz in der Praxis allerdings ziemlich oft so aus wie der Schutz, den heute die Mafia anbietet. Er wendet sich gegen die Klöster selbst, er bedeutet viel Gewalt, Ausbeutung, Entfremdung von Land und Leuten, die dem Kloster gehören. Das ist ein grassierendes Problem in dieser Zeit. Und schließlich ein Problem, das die Reichenau spezifisch betrifft. Zu Anfang des Jahrhunderts hatte der Onkel unseres Fälschers die Abtei geleitet, habe ich gesagt. Er war mehr als 30 Jahre lang im Amt. In den folgenden 16 Jahren hatten sich dann nicht weniger als 5 Äbte einander abgewechselt. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass wir über diese Jahre in unserer Überlieferung fast nichts erfahren. Wir wissen immerhin, Abt Ludwig von Pfullendorf ist 1135 von Leuten seines eigenen Klosters in Tuttlingen erschlagen worden. Im Jahr 1136 konnte sich der Konvent nicht mehr auf einen Abt einigen. Es kam zu einer Doppelwahl. Derlei Konflikte und Diskontinuitäten in der Leitung sind selten förderlich für die Stabilität und Prosperität einer Institution und Fans des ersten FC Bayern können davon ein Lied singen. Sie wissen es. Sie sehen, meine Damen und Herren, wenn Sie sich diese Liste anschauen, es ging der Reichenau nicht gut. Die Herausforderungen waren groß und gerade die Versorgung der Brüder mit Nahrung und Kleidung muss darunter gelitten haben. Mit anderen Worten, wir müssen davon ausgehen, dass Ulrich nicht einfach nur ein schlechter, dekadenter Mönch war. Er hatte gute Gründe. Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen dachte er eben nicht in erster Linie an die Interessen des Abtes, sondern erst einmal an die Versorgung der Brüder. Und er konnte sich das auch leisten, weil die Fragen der Abtswahl, der Dienstleistungen für das Reich und der Vogtei nicht neu waren und intensiv schon in der vorherigen Generation diskutiert worden waren, also unter denjenigen Mönchen, die sein Onkel als Abt geleitet hatte. Und schon damals, im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts, hatte ein anderer Mönch der Reichenau, dessen Namen wir leider nicht kennen, sehr fleißig falsche Urkunden fabriziert. Popo C., 10. Jahrhundert, Ulrich von Dapfen, Mitte 12. Jahrhundert, erstes Viertel 12. Jahrhundert, ein Anonymus. Diese Fälschungen reagieren auf genau diese großen Herausforderungen der Zeit. Mehr noch, dieser Fälscher der vorherigen Generation war sogar so großzügig, dass er nicht nur für die Reichenau gefälscht hat, sondern gleich noch für eine ganze Reihe süddeutscher Klöster und das Bistum Straßburg. Sie sehen, die Liste ist ziemlich eindrucksvoll. Sie alle erhielten urkundliche Schützenhilfe gegen ihre Vögte, zur Absicherung der Freiheit der Abtswahl, zum Schutz von Abhängigen des Klosters oder zur Befreiung von der Heerespflicht. Um 1900 hat Johann Lechner diese Gruppe von Fälschungen als solche erkannt und in einem grundlegenden Aufsatz im Detail beschrieben. Nach dieser Arbeit hatte Lechner dann für Ulrichs Fälschungen nur noch ziemlich wenig übrig. Er sah in Ulrich sozusagen den kulturellen Niedergang der Reichenau selbst noch beim Urkundenfälschen. Das heißt, dieser ältere Fälscher des frühen 12. Jahrhunderts war nach Lechner ein geschickter Mann, nach höherem strebend, dem es um die großen rechtlichen, politischen Fragen seiner Zeit zu tun gewesen war. Abtswahl, Vogtei, Heeresfolge. Und Ulrich zeichnete Lechner dagegen als einen kleinlichen, minderbegabten Schulmeister, ich zitiere, der schwülstigen Stil liebte und sich nur noch um den Grundbesitz, die Einkünfte des Konvents und das physische Wohl der Klosterbrüder sorgte. Ich bin nicht ganz sicher, ob Lechner da nicht ein bisschen zu hart in seinem Urteil war. Denn zum einen musste sich Ulrich um die großen äußeren Fragen gar nicht mehr so intensiv kümmern. Dazu gab es schon eine schöne, lange Liste an Falsifikaten im Archiv. Und so mag es nahegelegen haben, sich nun im nächsten Schritt den konkreten Auswirkungen dieser Strukturprobleme für die Versorgung der Gemeinschaft zu widmen. Und zum anderen haben wir aus Ulrichs Feder auch noch immerhin dieses Pseudo-Original, das darauf abzielt, die Rechte der Vögte einzuschränken und die Vögte der Kontrolle des Abtes zu unterwerfen. Das ist eine Urkunde, die Ulrich Karl dem Großen unterschob. Und Lechner hat seinerzeit dazu gesagt, diese Vogteifragen kommen im zweiten Teil vor. Worum es Ulrich eigentlich gegangen sei, das sei aber der erste Teil. Und da geht es wiederum um Güter in Ulm, die dazu dienen sollten, die Versorgung der Brüder zu gewährleisten. Lechner hat argumentiert, der zweite Teil, die Vogteirechte, dienen Ulrich nur dazu, sein eigentliches Anliegen zu verbrämen. Auch da denke ich, man tut Ulrich ein bisschen Unrecht. Er begründet nämlich, warum Karl, er lässt Karl sagen, warum er das Gut in Ulm überträgt, damit der vorgenannte Hetto, der Abt, gemeinsam mit seinen Brüdern, nämlich den Mönchen und Klerikern auf der vorgenannten Insel, fern von äußeren Sorgen, freier und sicherer dem Dienst für Gott obliegen kann. Konzentration auf den Dienst für Gott, möglichst frei und sicher, fern von äußeren Sorgen. Damit hat Ulrich eigentlich etwas formuliert, was jahrhundertelang ein Kernanliegen des Mönchtums war. Und um das zu erreichen, mussten aber nicht nur die äußeren Rahmenbedingungen stimmen, also nicht nur maßvoller Königsdienst, Kontrolle der Vögte und so weiter. Dafür war eben auch die hinreichende Versorgung der Brüder notwendig. Und Ulrich, möchte ich meinen, hat genau deshalb auch beides in seine Fälschung aufgenommen. Ich hoffe, Sie können noch, meine Damen und Herren, und sind bereit für das Finale. Die Gründungsurkunden der Reichenau. Auch sie verdanken wir Ulrich von Dapfen. Die sind nun allerdings eine echte Knacknuss. Und ich bekenne gleich vorab, ich habe keine ganz gute Lösung, aber vielleicht ist es ja spannender, den Befund erläutert zu bekommen und dann selber ein bisschen zu rätseln. Der Befund sieht folgendermaßen aus. Wir haben gleich drei Fassungen der Gründungsurkunde überliefert. Zwei davon sind noch die Pseudo-Originale, die Ulrich mit eigener Hand produziert hat. Die dritte ist uns nur noch in einer Abschrift aus dem 16. Jahrhundert erhalten. Da können wir also die äußeren Merkmale der Urkunde nicht mehr prüfen. Alle drei Urkunden sind vorgeblich am selben Ort und am selben Tag ausgestellt, 25. April, also der Markustag des Jahres 724 in Jupy. Das erste Stück ist vergleichsweise bescheiden. Karl überträgt dem Mönchen 5 Orte im Fiskus Bodmann, außerdem Ermatingen und insgesamt 24 Leute, die auch namentlich genannt werden. Und er bestimmt, dass außer den Mönchen nur Handwerker des Klosters auf der Insel wohnen dürfen. Der Rechtsstatus aller verschenkten Leute bleibt unberührt, aber ihre Abgaben gehen nun eben nicht mehr an den königlichen Fiskus, sondern an die Reichenau. Bestimmungen zur Vogtei, Bestimmungen zur Rechtsstellung des Klosters findet man überhaupt nicht. Das zweite Stück, das sehen Sie schon, hat viel mehr Text, ist viel ausführlicher. Da gewährt Karl Martell Pirmin und seinem Mönchen Schutz. Wieder werden diese 5 Orte und Hermatingen genannt. Es wird explizit festgelegt, dass die Mönche die Abgaben von den Freien in diesen Orten erhalten sollen. Die 24 Leute in Ermatingen werden aufgelistet. Diesmal wird gesagt, dass sie Wein für die Messfeier zu liefern haben. Und es wird verboten, dass ein Abt jemals dieses Gut in Ermatingen als Lehen ausgibt oder als Schenkung zu eigen dem Kloster entfremdet. Und außerdem wird verboten, dass jemand anderes als der Vogt den Abt und Mönche wählen dort Gericht hält. Dann gibt es noch weitere Bestimmungen zu solchen äußeren Fragen. Freiheit der Abtswahl, weitgehende Befreiung von Heerfahrt und Hoffahrt für den König. Und wieder anders sieht dieses dritte Stück aus, von dem wir nur den Text, nicht die äußere Form haben. Da haben wir wieder die 5 Orte und Ermatingen, aber hier wird nun festgehalten, dass aus diesen 5 Orten die Handwerker für die Versorgung der Brüder genommen werden sollen und die Namen werden nicht nur für Ermatingen aufgelistet, sondern für alle Orte, die genannt werden. Und der Rest der Urkunde ist dann Bestimmungen zu diesen Leuten des Klosters gewidmet. Sie dürfen nicht verlehnt werden, sie sollen im Falle von Tod und Heirat keine Abgabe zahlen, die Strafe für Vergehen gegen den Abt wird festgesetzt, sie dürfen keine Waffen auf der Insel tragen und so weiter. Das heißt, Sie sehen, diese drei Urkunden haben eigentlich ganz unterschiedliche Zielrichtungen. In der ersten geht es im Wesentlichen um eine Schenkung, 6 Orte, 24 Leute. In der zweiten geht es darum, Güter gegen die Verlehnung und Entfremdung durch den eigenen Abt zu schützen und es geht vor allem um äußere Rechte, Vogtei, Heerfahrt, Abtswahl. Und in dem Nummer 3 geht es im Kern darum, das Recht der Klosterleute zu regeln und ihre Unterwerfung unter die Herrschaft des Abtes. Und schließlich noch ein letzter Unterschied. In diesem Stück ist Karl Martell ein Hausmeier. Das stimmt historisch. Karl Martell war kein König, kein Kaiser. Er war der wichtigste Amtsträger eines Königs, eben ein Hausmeier. In Nummer 2 ist das ein bisschen komplizierter, denn in der Intitulatio, also dort, wo sich Karl zunächst nennt, titulierte sich selbst als erhabener Kaiser. Im Text stand dann aber ursprünglich Hausmeier, Major Domus, und jemand hat diese Amtsbezeichnung ausradiert und stattdessen Major Dominatu darüber geschrieben, also so etwas wie bedeutender durch seine Herrschaft. Und dasselbe ist auch nochmal in der Unterschriftenliste am Ende des Textes passiert. Und in dem dritten Stück ist Karl Martell schlicht und einfach und komplett falsch ein Kaiser. Die historische Forschung ist sich bis heute nicht so ganz einig darüber, wie man sich eigentlich die Abfolge der drei Urkunden vorstellen muss und warum es sie überhaupt gibt und warum Karl einen unterschiedlichen Status hat. Ist der falsche Karl Martell also erst als Kaiser gestartet, dann hat Ulrich dazugelernt und allmählich die historisch korrekte Form entwickelt? Oder war es genau andersrum, im Zuge seines Fälschens ist Ulrich immer wagemutiger geworden und hat Karl sozusagen ein Upgrade vom Hausmeier zum Kaiser verpasst? Wir haben keine sichere Antwort auf diese Frage. Weil wir kein Original von Ulrichs Hand mehr für das dritte Stück haben, können wir streng genommen nicht einmal sagen, ob das überhaupt von Ulrich ist. Ich persönlich habe nun eine gewisse Neigung, Menschen zuzubilligen, dass sie im Beruf dazulernen. Auch Fälscher. Und am Anfang stünde dann die Urkunde, die Karl Martell einfach zum Kaiser macht. Die Arbeit an Nummer 2 könnte Ulrich dann darauf aufmerksam gemacht haben, dass da ein Problem ist, dass Karl eigentlich nur Hausmeier war. In dem Stück hätte er selbst deshalb dann die beiden Stellen ausgebessert, um den Kaisertitel und den Text zu harmonisieren. Und Nummer 1 wäre dann der Versuch gewesen, den Schnitzer auszubügeln, eine Urkunde herzustellen, die möglichst nahe an den historischen Karl herankommt. Und deshalb auch auf alle Probleme des 12. Jahrhunderts verzichtet, Vogtei, Heerfahrt und solche Dinge. Und ich finde, dazu passt, dass sich Ulrich hier und nur hier darum bemüht hat, tatsächlich die Schrift einer Urkunde des 8. Jahrhunderts nachzuahmen. Bei den anderen sind das Schriften aus Königsurkunden des 9., 10., 11. Jahrhunderts. Hier geht es tatsächlich um die Urkunde eines Magnaten aus dem frühen 8. Jahrhundert. Wir haben kein Original Karl Martells mehr. Ich zeige Ihnen aber, wie man sich eine Urkunde aus der Mitte des 8. Jahrhunderts vorstellen kann, die vielleicht Ulrich in so einer Art gesehen haben könnte. Und Sie sehen, die Schriften, die im 8. Jahrhundert verwendet wurden, waren durch sogenannte Ligaturen geprägt, durch Verbindungen von Buchstaben. Das ist ein bisschen wie Schreibschrift heute und macht es nicht gerade angenehm zu lesen. Und typische Buchstabenverbindungen sind so RT, RE, RI und umgekehrt ER, ERI, EN. Und wenn wir uns die Urkunde Ulrichs im Detail anschauen, und das können Sie hier in der Ausstellung tun, dann sehen Sie, dass Ulrich genau so etwas nachgeahmt hat. Ich hoffe, das wird bei dem Monasterii Monasterium ein bisschen deutlich. Er hat es nicht gut hinbekommen, aber er hat gesehen, was da ist und hat versucht, das 8. Jahrhundert zu imitieren. Ich möchte also annehmen, diese Urkunde Nummer 1 ist die ausgefeilteste und ich möchte sie deshalb gern ans Ende der drei Gründungsurkunden setzen. Ein plausibles Szenario, beweisen kann ich es leider nicht. Und damit ist es hohe Zeit, dass ich aufhöre zu reden. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass Ulrichs Fälschungen ziemlich faszinierende historische Quellen sind. Sie verraten uns viel über die Geschichte und die Kultur der Reichenau um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Wir sehen die wirtschaftlichen Sorgen, die Herausforderungen, vor denen die Brüder ganz konkret im Alltag standen. Die Fälschungen spiegeln die Strukturen, die diese Notlage bedingten. Wir bekommen aber auch einen tiefen Einblick in die Wissenskultur, in das Klosterarchiv, das Geschichtsdenken der Zeit, die Bereitschaft, die Geschichte immer wieder für die Gegenwart umzuschreiben. Und wir könnten geneigt sein, uns modern über Ulrich und seine Fälschungen zu erheben. Diese abgekratzten Tierhäute, das mag uns ein bisschen fern erscheinen. Ich glaube aber, dass diese Fälschungen unserer eigenen Gegenwart in interessanter Weise doch nahestehen. Es ist für uns heute wahrscheinlich ähnlich schwer, Fälschungen in digitalen Medien zu erkennen, wie es in der Manuskriptkultur des 12. Jahrhunderts vielen Menschen schwergefallen sein muss, diese Urkunden als Fälschungen zu entlarven. Und wir leben selbst in einer Zeit, in der das Discrimen veri ac falsi, die Unterscheidung zwischen wahr und falsch, das Kerngeschäft der Diplomatik, der Urkundenlehre, notwendiger denn je geworden ist. Fake News, Deepfakes sind im Internet allgegenwärtig und es ist verteufelt schwer geworden, sie zu erkennen. Insofern stehen uns diese Reichenauer Fälschungen vielleicht doch ein bisschen näher, als wir zunächst denken könnten. Und erlauben Sie mir, dass ich mit einer Bemerkung schließe, die genau an den technischen Mitteln und den Fälschungen anknüpft. Als Ulrich die Originalurkunden abgeschabt hat, war er ziemlich gründlich. Mit bloßem Auge sehen Sie nichts von der Vorlage. Aber Ulrich konnte nicht damit rechnen, dass man knapp 800 Jahre später Möglichkeiten haben wird, in Pergamentblätter sozusagen hineinzuleuchten und augenscheinlich Verlorenes wieder sichtbar zu machen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie weit wir bei Ulrichs Stücken mit diesen Techniken kommen. Aber ich bin neugierig, ob zumindest bei manchen dieser Urkunden eine Multispektralanalyse oder andere bildgebende Verfahren, über die wir inzwischen verfügen, nicht doch noch verlorenen Text an den Tag bringen könnten. Und ich finde, zumindest den Versuch wäre es wert. Die Zahl der echten Urkunden, die wir für die Reichenau haben, ist so klein, dass jedes Stück, das wir halbwegs rekonstruieren können, ein echter Gewinn wäre. Und da sehen Sie, ist noch ein bisschen was zu tun, aber nicht mehr heute Abend. Ich danke Ihnen für die lange Geduld.
Damit beginnt der Fragenteil dieser Vortragsveranstaltung und die erste Frage habe ich tatsächlich selbst gestellt. Wir haben es im Kloster nämlich ja mit offensichtlich gläubigen Menschen zu tun. Die Mönche sind Gott und dem Christentum stark verpflichtet und da spielen natürlich auch gewisse moralische Überlegungen eine Rolle. In diesem Sinne habe ich Herrn Patzold die Frage gestellt, wie denn das Unrechtsbewusstsein seitens der Mönche bezüglich der Fälschungen war, ob sie diese Fälschungen als Sünde verstanden haben.
Das ist etwas, über das die Forschung ziemlich viel nachgedacht hat. Es hat in den 1980er Jahren einen großen Kongress zu Fälschungen gegeben, bei dem man auch genau über diese Frage nachgedacht hat. Und das ist eine interessante Mischung. Also es gibt durchaus ein Bewusstsein dafür, dass man das nicht machen darf. Also man darf nicht Kaiserurkunden fälschen. Und wir haben auch Berichte darüber, wie solche Fälschungen entlarvt werden. Also Radbert, ein Geschichtsschreiber St. Gallens im 9. Jahrhundert, der berichtet davon, wie am Hof eine solche falsche Urkunde vorgelegt wird und wie der Kaiser das sieht. Und das ist Skandal, das darf man nicht tun. Auf der anderen Seite können wir sehen, dass es die Vorstellung gibt, dass man, wenn man etwas in der Vergangenheit herstellt, was es eigentlich geben sollte und müsste, was gerechtfertigt ist, was moralisch sein soll, muss, ja, was ein gutes Recht ist, was aber etwa verloren gegangen ist, weil eine Maus es kaputt gemacht hat, ein Feuer es vernichtet hat, es durch Wasserschaden kaputt gegangen ist, dass das schon irgendwie auch in Ordnung ist. Da gibt es ein bisschen anderes Verhältnis dazu. Es ist immer noch eine Fälschung, aber es entspricht dem, wie es sein soll. Und dann gibt es moralisch andere Maßstäbe dafür.
Die nächste Frage zielte darauf ab, ob diese Urkunden denn Auftragsarbeiten waren.
Ich gäbe viel, wenn ich mehr Informationen über den Konvent der Reichenau Mitte des 12. Jahrhunderts hätte. Das ist eine ausgesprochen quellenarme Zeit und ich freue mich, dass ich als jemand, der viel über das Frühmittelalter arbeitet, einmal über das 12. Jahrhundert sagen darf, da ist die Informationslage nicht besonders gut, aber für diese Zeit trifft das zu. Normalerweise ist das 12. Jahrhundert gut dokumentiert, aber diese Mitte ist nicht gut für uns zu greifen. Insofern kann ich keine gute Antwort darauf geben. Ich kann aber darauf hinweisen, dass eine ganze Reihe dieser Urkunden das Ziel haben, auch den Abt in seinen Zugriffsmöglichkeiten einzuschränken. Also dem Abt zu verbieten, etwa den Ort Hörnang zu verlehnen, auszugeben als Lehen oder von den Werkstätten für diejenigen, die die Kleider herstellen, wem anders zu geben. Das heißt, das sind Urkunden, meine ich, die das Interesse des Konvents auch gegen oder in Abgrenzung zum Abt vertreten. Deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass der Abt selber das da reinschreiben lässt.
Der nächste Gast stellte heraus, dass dann das Vorgestellte doch auch sehr von Konflikten im Kloster zeugt und wie die denn dann zu interpretieren wären.
Ja, ich glaube, das ist eine spannungsreiche, nicht gute Zeit für die Reichenau, auch mit Blick auf das Innenleben dieses Konvents, was wir auch in dieser Doppelwahl sehen. Und in einem seiner Stücke gibt es auch so etwas wie eine Mahnung zu Frieden und Eintracht im Zuge der Abtswahl. Also auch das ist gespiegelt in dem Werk Ulrichs von Dapfen. Das sind total interessante Quellen, die uns eben genau das erlauben, was wir sonst nicht sehen könnten, nämlich Einblick zu nehmen in die Interessen der Mönche der Reichenau zwischen ungefähr 1142 und 1165, so etwa ist das datiert.
Die nächste Frage zielte dann darauf ab, wie effizient denn eigentlich diese Fälschungen waren, denn uns scheint es ja offenkundig recht einfach zu fallen, diese Urkunden als Fälschungen zu identifizieren und ob sie denn in dem Sinne dann überhaupt einen Mehrwert im Mittelalter geboten hätten.
Also zum einen glaube ich, dass man sich überlegen muss, wem gegenüber man mit so einer Fälschung hantiert. Das ist ein bisschen so, wenn ich mir vorstelle, ich versuche gefälschte Fotos aus einem Krieg zu produzieren, dann ist mein Adressat vielleicht nicht der NATO-General, der dieses Material kennt. Aber Steffen Patzold gegenüber wird die Fälschung funktionieren, weil er kein Experte ist. Es gibt nicht fürchterlich viele Menschen in dieser Zeit, die Königsurkunden jeden Tag sehen. Also man kann sich vorstellen, dass in bestimmten Kommunikationssituationen das ad hoc auch hilft und hilfreich ist. Und dann wissen wir, und auch das ist hier in der Ausstellung dankenswerterweise gezeigt, mit etwas langem Atem hat es Erfolg gehabt. Das heißt, wir haben spätere Könige, die wiederum Urkunden bestätigt haben und dazu gehören auch die Falsifikate eines Ulrich von Dapfen. Hier liegt ein Stück von 1312 Heinrich der Siebte, der genau eine solche Fälschung bestätigt, die Ulrich von Dapfen auf den Namen Karls des Großen produziert hat.
Der Vergleich mit St. Gallen liegt bei der Reichenau natürlich immer nahe und insofern wurde auch zu Recht die Frage gestellt, ob es solche Fälschungen denn auch aus St. Gallen gibt.
In St. Gallen gibt es sogar, und das ist eine große Ausnahme eigentlich, einen historiografischen Bericht, also eine Erzählung aus dem 9. Jahrhundert über genau solche Fälschungen. Da geht es um allerdings nicht die Versorgung der Brüder, sondern um die Freiheit des Klosters und Unabhängigkeit vom Bischof von Konstanz. Und da erzählt uns Radbart in seinem Casus Sancti Galli, also in einem erzählenden Text, eine ziemlich komplizierte und lange Geschichte, die ich jetzt auch gar nicht mehr aus dem Kopf zusammenbekomme, wie da unterschiedliche Bischöfe mit Falsifikaten, die gleichzeitig Abt von St. Gallen waren, mit Falsifikaten versucht haben zu operieren und damit am Ende gescheitert sind, sodass dann St. Gallen stufenweise 816, 854 auch die Freiheit bekommt. Aber das ist sozusagen ein Risiko, mit dem Sie immer umgehen, wenn Sie solche Urkunden sehen.
Ein Gast stellte heraus, dass diese Urkunden ja häufig mit neuen Abgaben etc. daherkommen, die dann dem Abt bzw. dem Kloster zu entrichten sind und dass es diese Abgaben ja womöglich im Vorhinein noch gar nicht gegeben hat. Also hier Urkunden bzw. Fälschungen auf dem Rücken von gesellschaftlich niedriger gestellten Personen gemacht werden. Und sie stellte daher die Frage, ob denn diese Personen eine Möglichkeit haben, gegen die ja erdachten Abgaben des Abtes vorzugehen, beziehungsweise überhaupt eine Handhabe gegen so eine Obrigkeitswillkür haben.
Also zunächst einmal, das sind sehr stark hierarchisch geordnete Gesellschaften. Sie haben als Unfreier, als Höriger gegenüber einem Abt nicht besonders viele Chancen, etwas zu erreichen. Ich glaube, das müssen wir uns klar machen. Es sind keine demokratischen Gesellschaften. Es gibt auch kein Recht für alle, das gleich wäre. Und insofern stehen die Chancen relativ schlecht, würde ich behaupten. Es gibt allerdings auch nicht, das weiß ja Derschka besser, es gibt immer wieder auch Verfahren, Prozesse, in denen Bauern sagen, das ist aber nicht unser Recht, und gegen solche Entscheidungen versuchen anzugehen. Und ein bisschen ist die schwierige Situation, dass wir die Dokumentation viel häufiger aus den geistlichen Institutionen haben, die immer ein Interesse haben, ihre Siege zu dokumentieren und nicht ihre Niederlagen. Das macht es für uns Historiker ein bisschen schwer zu sehen, wie häufig es gelungen ist, dann eben doch auf dem guten alten Recht zu beharren.
Ich selber hatte dann noch angemerkt, dass, wenn ich das richtig sehe, hier ja nicht unbedingt neue Abgaben erschaffen oder erdacht werden, sondern es mehr darum geht womöglich, dass die Empfänger von Abgaben und Rechten neu definiert werden. Also dass jetzt im Fall des vorgestellten Rörnang das Holz oder auch andere Abgaben eben nicht mehr zum Beispiel an den königlichen Fiskus gehen, sondern eben an die Abtei Reichenau und sich dadurch vielleicht nicht unbedingt neue Abgaben entwickeln, sondern vielmehr sich einfach nur der Empfänger ändert.
Also es geht, ich weiß nicht, ob sich für die Menschen so viel ändert, das ist die Frage, die dahinter steht. Es wird aber immerhin ja doch ein Fuhrdienst formuliert. Die müssen Holz zweimal die Woche dahin fahren. Und ich weiß nicht, ob das vorher üblich gewesen ist. Wir haben allerdings erst in einer Chronik des 16. Jahrhunderts eine Liste der Besitzungen des Klosters Reichenau von 1139. Und da fehlt Röhrnang noch. Also es könnte sein, dass das tatsächlich ein Recht ist, was Ulrich einfach behauptet, dass es vorher so nicht gegeben hat. Und dann wissen wir leider nicht so ganz genau, wie vorher die Arbeitsbedingungen und die Dienste gewesen sind in Röhrnang. Aber es könnte sein, dass er tatsächlich versucht hat, die Stellschrauben anzuziehen. Nicht für den Abt, für die Brüder.
Die Frau, die die Frage zu den womöglich unterdrückten Hörigen gestellt hat, ergänzte dann natürlich auch, dass es auch Auswirkungen auf die Fischer hatte, was Ulrich von Dapfen hier so mit seinen Urkunden getrieben hat.
Die müssen die Fische fischen, das mussten sie aber wahrscheinlich ohnehin. Und sie haben da gesehen, dass er aber auch an die Versorgung der Fischer denkt. Die bekommen Frühstück, Brot und Wein, jeden Tag.
Ein weiterer Gast erkundigte sich, was es denn mit diesen Bestätigungen auf sich hat, die Herr Patzold auch vorgestellt hat. Ob so eine pauschale Bestätigung denn zum Beispiel auch dazu führen kann, dass eigentlich gefälschte Urkunden nun rechtens sind.
Ja, also das ist ein Vidimus, das heißt, das ist eine Urkunde, die tatsächlich den Text, den alten Text inseriert. Deswegen wissen wir auch, dass es genau um diese Urkunde gegangen ist. Das ist richtig, dass das nicht eine Praxis ist, die es schon im 8. 9. Jahrhundert gegeben hätte. Aber insofern ist das eine spätere Entwicklung und funktioniert dann da. Aber auch wenn es Ihnen gelingen würde, ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich nicht mit einem solchen Stück in die Kanzlei Barbarossas gegangen. Ist ein bisschen riskant, würde ich denken, aber ein bisschen mehr Abstand geht es vielleicht. Aber wenn es Ihnen gelingt, eine pauschale Bestätigung zu kriegen und eine neue Königsurkunde, in der steht der Ort Röhrnang drin, dann haben Sie doch alles erreicht, was Sie wollen. Sie haben ein echtes Dokument, aus dem hervorgeht, dass Röhrnang Ihnen gehört und die Abgaben genau so geregelt sind. Besser geht's nicht.
Die nächste Frage zielt auf das sogenannte Reichenauer Fälschernetzwerk ab. Also Herr Patzold stellte ja auch vor, dass die Reichenau für andere Klöster Fälschungen produziert hat. Und dahingehend zielte dann die Frage, ob denn die Reichenau zeitgenössisch schon so bekannt war als Fälscherwerkstatt, dass quasi auch andere Klöster bei ihr Fälschungen in Auftrag gegeben haben.
Ja, wenn ich das alles angesichts unserer Dokumentation gut beantworten könnte, wäre ich wirklich glücklich. Wir kennen nicht mal den Namen des Mannes, aber wir haben so viele Pseudo-Originale, dass wir sagen können, das ist von demselben Menschen geschrieben. Und was wir machen können, ist den Text miteinander vergleichen. Und wir sehen dann, dass das jemand gewesen ist, der Textbausteine aus unterschiedlichen Urkunden wiederverwendet hat. Also Urkunden von unterschiedlichen Orten. Das heißt, wir können eigentlich nur annehmen, dass das ein und derselbe Mensch gewesen ist und dass der Zugriff gehabt haben muss auf das Archiv der Reichenau. Weil genau das die Voraussetzungen sind, um überhaupt dieses Spektrum an Urkunden zu haben. Das ist jedenfalls das Argument von Lechner gewesen. Er hat damit Ulrich von Dapfen ein paar Urkunden weggenommen, weil er gezeigt hat, dass Textabschnitte in diesen Urkunden schon, die wir nur, also nicht von Ulrichs eigene Hand haben, sondern nur abschriftlich überliefert haben, tatsächlich schon in Urkunden aus dem ersten Viertel des 12. Jahrhunderts überliefert sind. Und dann können die nicht mehr von Ulrich stammen. Da muss Ulrich seinerseits auf so etwas zurückgegriffen haben.
Dann wurde die Frage gestellt, ob denn niemandem aufgefallen sei, dass die Originalurkunden verschwunden seien, also ob es nicht eine Art Inhaltsverzeichnis im Reichenauer Klosterarchiv gegeben hätte.
Das ist erstaunlich, oder? Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die Reichenau so reich gewesen ist an Diplomata, an königlichen Urkunden, dass man sich's erlauben konnte, so ein paar von den Dingern kaputt zu machen. Das würde man wahrscheinlich nicht in jedem Kloster gemacht haben. Und trotzdem noch genug zu haben, dass man weiter die wesentlichen Rechte behaupten kann. Wir wissen nicht, was darunter gestanden hat. Deswegen fände ich es hochinteressant, einmal genauer zu schauen, was für Urkunden eigentlich zerstört worden sind. Und ich weise nochmal darauf hin, ein paar der Stücke, die Ulrich radiert hat, waren bereits Fälschungen des 10. Jahrhunderts.
Herr Patzold hat in seinem Vortrag ja auch vorgestellt, dass die Reichenau vor allem im Vergleich zu St. Gallen und Lorsch nur noch sehr, sehr wenige überlieferte Urkunden hat. Und insofern zielte eine Frage auch darauf, was denn mit diesen ganzen Urkunden passiert sei.
Also was wir sagen können, ist, dass sie im 12. Jahrhundert noch da sind. Offenkundig, weil, also jedenfalls einige davon, weil Ulrich sie noch benutzen kann. Was wir sagen können, ist, dass Gallus Oehem sie schon nicht mehr hatte. Der hat eigentlich nur noch Stücke, die wir inzwischen auch alle kennen. Bis 2010, bis Rudolf Bocconi, eine ganze Reihe von Urkunden, die im 16. Jahrhundert abschriftlich überliefert worden sind, publiziert hat, gab es manche Stücke, die nur in deutscher Übersetzung in dieser Chronik existiert haben. Aber irgendwo im Spätmittelalter sind sie verloren gegangen. Die Reichenau ist nicht alleine damit. Das gibt es häufig.
Ein weiterer Gast fragte, ob denn der Abt von den Fälschertätigkeiten seiner Mönche gewusst hätte.
Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Ich kann mir für diese Fälschungsinitiative im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts sehr gut vorstellen, dass der Abt darüber Bescheid weiß. Immerhin der Onkel unseres Ulrichs. Denn da geht es tatsächlich um die Rechtsstellung des Klosters und damit um wesentlich auch die Position des Abtes gegenüber dem König und so weiter. Also das sind Urkunden, die meines Erachtens ganz stark die Interessen des Abtes widerspiegeln. Mitte des 12. Jahrhunderts, habe ich gesagt, bin ich nicht ganz so sicher, wie viel der Abt eigentlich davon weiß und wie viel Ulrich in seinem Archiv tut. Das ist erstmal für uns vielleicht eine bisschen komische Vorstellung, aber wir kennen eine ganze Reihe von solchen Initiativen, bei denen Mönche, da kommt meine Dissertation und die Konflikte im Kloster raus, bei denen Mönche gegen Interessen und gegen das Wissen ihrer eigenen Äbte unterwegs sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Rabanus Maurus in Fulda am Anfang des 9. Jahrhunderts als Leiter der Klosterschule so eine kleine Widerstandszelle leitet und anfängt Texte zu schreiben, in denen es gegen den eigenen Abt Radger geht. Wir haben Eckhard von St. Gallen Mitte des 11. Jahrhunderts, der schreibt eine ganz wunderbare Geschichte des Klosters St. Gallen, sehr, sehr anschaulich, aber es geht ihm im Wesentlichen darum, seinen eigenen Abt bloßzustellen. Und er schreibt sehr böse Randnotizen über diesen Abt. Den nennt er Heuchler. Jemand, der vorgibt, ein neuer Benedikt zu sein, ein Trinker. Also das ist durchaus möglich, dass man ohne Wissen gegen das Wissen eines Abtes anschreibt.
Weiß man denn allgemein was zur Aufbewahrungspraxis dieser Urkunden? Also wie war das Archiv sortiert?
Also zum einen sehen Sie bei den Stücken, die nicht so schön den Scans aus dem Internet entsprechen, sondern das, was Sie sehen, wenn Sie das in einem Archiv angucken, dass die gefaltet gewesen sind. Und das ist ganz typisch. Also man kann wahrscheinlich, wenn man besser logisch denken kann als ich, rekonstruieren, wie diese Urkunde einmal zusammengefaltet gewesen ist. Zum Zweiten kennen wir für bestimmte Orte auch so etwas wie das Archivsystem. In St. Gallen ist das am prominentesten vielleicht. Da haben wir nicht nur diese mehr als 700 Originale, sondern diese Originale haben den Charme, dass sie sogenannte Dorsalnotizen tragen, also auf der Rückseite einen kleinen Eintrag haben. Und dort haben sie ein Kapitulum, eine Zahl, die eingeleitet wird mit Kap, Kapitum, ein Kapitel. Und diese Kapitel, wenn man die kartiert, wenn man guckt, wo sind eigentlich die Orte, um die es in den Urkunden gibt, dann unterliegen die einer regionalen Logik. Das heißt, die Urkunden, die dieselbe römische Zahl auf der Rückseite tragen, dasselbe Kapitulum, die liegen auch regional beieinander. Und wir gehen deshalb stark davon aus, dass es so etwas wie einen Archivkasten gegeben hat mit Schubladen. Auf den Schubladen steht jeweils diese Zahl des Kapitulum drauf und da drin sind die Urkunden für die Region, um die es geht. Und solche Formen von Archivpraxis kennen wir schon. Das ist aus dem Frühmittelalter, aus dem 9. Jahrhundert.
Und die letzte Frage zielt dann darauf, dass im Fall der Reichenau ja immer alte Urkunden abgeschabt und neu beschrieben wurden. Und Herr Patzold hatte ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass das mit gewissen Schwierigkeiten daherkommt. Daher wurde noch die Frage gestellt, ob denn nicht ein gewiefter Mönch auch einfach ein noch unbeschriebenes Pergament mit einer Größe seiner Wahl verwenden konnte und dann einfach darauf auch das Siegel gewissermaßen fälscht.
Das gibt es auch. Dann müssen Sie das Siegel von einer anderen Urkunde entfernen und auf die neue anbringen. Das geht auch. Sie müssen ein bisschen dafür sorgen, dass die Urkunde Patina bekommt. Es ist in der Forschung übrigens diskutiert worden, ob Ulrich von Dapfen, also hat das Karl Brandy im 19. Jahrhundert mal behauptet, Löcher mutwillig in die Urkunde hineingestanzt habe. Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von diesen Stücken von Ulrich, die solche Löcher haben. Ich selber bin nicht ganz sicher, ob das ein menschliches Stanzen ist oder ein kleiner Wurm, der sich durch die Urkunde gefressen hat. Das müsste man auch noch mal ein bisschen genauer anschauen.
Damit darf ich mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Patzold für diesen wirklich spannenden Vortrag bedanken und ich hoffe auch ihr da draußen hattet große Freude, den Vortrag auf diese Weise nacherleben zu können. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns gerne auch in die Kommentare, dass das so war oder vielleicht auch eben nicht. Ihr unterstützt diesen Podcast aber auch, wenn ihr beispielsweise bei Spotify oder bei anderen Podcast-Plattformen die Rezensionsmöglichkeiten nutzt. Da sind noch gar nicht so viele Sternebewertungen und Rezensionen zusammengekommen. Also da würden wir uns wirklich noch über euer Feedback freuen. Und wenn ihr darüber hinaus nun Lust bekommen habt, euch einige dieser vorgestellten Urkunden mal im Original anzuschauen, dann habt ihr natürlich im Rahmen der großen Landesausstellung die Möglichkeit dazu. Alle Informationen zur Landesausstellung könnt ihr ganz einfach unter ausstellung-reichenau.de einsehen. Das Badische Landesmuseum findet ihr unter anderem auch bei Social Media, bei Instagram und bei Facebook. Also da klickt gerne mal rein. Da werdet ihr auch immer mit neuen Inhalten zur Ausstellung versorgt und seid immer auf dem aktuellen Stand. Und abschließend bleibt mir damit nur noch zu sagen, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt auf weitere Geschichtspodcasts, dann hört auch gerne in unsere weiteren Folgen rein oder schaut bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und in diesem Sinne macht's gut und ciao, ciao. Say.